Rückseiten.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend hier in diesem historischen Gebäude im Kino Babylon. Ich bin das erste Mal hier und fühle mich sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Und zunächst noch eine kleine Randnotiz. Wir waren gerade hinten in unserem kleinen Spiegelsaal am Besprechen, wie wir das denn am besten machen, mit dem Sie oder dem Du. Und es gab eine heiße Diskussion und am Ende haben wir gesagt, wir machen es ganz authentisch. Wir sind in Teilen per Du, in Teilen per Sie und so werden wir das auch einfach fortsetzen. Also lassen Sie sich davon nicht beirren. Ja, und vielen Dank auch für die einleitenden Worte. Wir möchten unser Gespräch hier heute in zwei Teile aufteilen. Zunächst möchten wir darüber sprechen, wohin steuern wir hier in Europa? Droht ein großer Krieg? Oder schaffen wir es tatsächlich auf diplomatischem Wege, die Unruhen, den Krieg in der Ukraine zu beenden? Und im zweiten Teil möchten wir dann in das vielleicht noch aktuellere, brisantere Feld schauen, nämlich nach Nahost. Da kam es ja jetzt am vergangenen Tage auch zu einer womöglich historischen Unterschrift im Spiegelsaal von Versailles. Haben die USA und Iran sich auf ein Friedensabkommen geeinigt. Das Ganze könnte in einen Friedensvertrag münden und zu einer Befriedung der Region führen. Wie es da weitergeht, darüber möchten wir dann im zweiten Teil sprechen. Aber zunächst mal der für uns wichtigere Konflikt hier in Europa ist der Ukraine-Krieg. Seit über 4 Jahren tobt er und aktuell spitzt er sich weiter zu. Am heutigen Tage kam die Meldung rein, dass ukrainische Drohnen Moskau angegriffen haben, Wohngebäude haben gebrannt, der Flughafen musste geschlossen werden, Ölraffinerien wurden in Brand gesetzt. Gleichzeitig setzt Russland seine militärischen Aktivitäten fort und man kann sagen, dass wir uns zumindest militärisch darauf zusteuern, dass dieser Konflikt scheinbar nicht gelöst werden kann. Gleichzeitig war diese Woche der G7-Gipfel in Frankreich und die westlichen Partner haben dort Russland dazu aufgerufen, dass über Frieden verhandelt wird. Wie das Ganze gehen soll in einer derart zugespitzten Lage, darüber möchten wir heute sprechen. Aber zunächst mal im vergangenen Sommer hatten wir ja noch den Eindruck, dass dieser Krieg in der Ukraine nach dem Treffen von Putin und Trump in Anchorage in Alaska womöglich zeitnah beendet werden könnte. Es war eine gewisse Euphorie, will ich nicht sagen, aber ein gewisser Optimismus war zu verspüren. Jetzt ein Jahr später Ernüchterung. Herr Schönbach, meine eröffnende Frage geht an Sie. An welchem Punkt befinden wir uns denn jetzt militärisch, aber auch politisch hier im Sommer 2026?
Militärisch, Sie hören alle, um das einfach mal so direkt aus der Lameng zu greifen, das Blatt habe sich gewendet zugunsten der Ukraine. Daran wird festgemacht, dass insbesondere die langreichenden Drohnen, Sie haben es gerade berichtet, wobei Moskau ist ja vergleichsweise noch nah aus der Perspektive dieser Drohnen, sondern auch da weit darüber hinaus, lässt es sich die Ukraine jetzt ein und tatsächlich dort zu bombardieren. Tatsächlich, wenn man, Sie können sich das sehr gut angucken, es ist alles öffentlich zugänglich, am Boden, also sprich in den Oblasten bis runter zur Krim, ist es so, dass Russland zwar sehr mühsam und langsam, aber uneingeschränkt nach vorne drängt. Das heißt also, man sollte sich davon nicht beeindrucken lassen. Es ist immer noch so, dass die Russische Föderation, und den Eindruck muss man haben als Militär, schon von Anfang an mit einem Arm auf dem Rücken kämpft. Aus der Perspektive mancher russischer Offiziere, die sich auch darin einlassen, auch die, das ist nun einfach mal lange Zeit mein Geschäft gewesen, die Kontakte hat man ja immer noch, die sagen, es ist eher ein chirurgisches Vorgehen, sonst würde man nämlich im großen Stil bombardieren, weil man schlichtweg diese Oblaste, insbesondere Donetsk und Luhansk, das sind die beiden oberen im nördlichen, die eben auch als wesentlich als russisch wahrgenommen werden, dass man die behält. das ist der militärisch, das ist die militärische Lage. Ob nun Russland tatsächlich, ob sich das Blatt wendet, das sehe ich aktuell noch nicht, das sieht auch keiner. Politisch ist es in der Tat so, und dass es jetzt darum geht, Sie haben es gehört, in Evian, aber auch anderswo wird ein neues Sanktionspaket aufgelegt, Nummer 17, 18, es werden sicherlich noch einige andere kommen. Bedeutsam sicherlich, dass in Evian sich Trump oder die Amerikaner mit haben wieder hineinziehen lassen. Das hat sicherlich, da kommen wir vielleicht später nochmal, Wechselwirkungen zu anderen Krisenherden, dass es eben dazu führt, dass jetzt Russland immer weiter in die Enge getrieben werden soll. Aber, um es nicht zu lang werden zu lassen, das, was ich vor 4 Jahren schon mal gesagt hatte, hier früher habe ich das auch schon mal gesagt, der eigentliche große Rivale, wenn man so will, oder Gegner sitzt im Hintergrund, das ist die Volksrepublik China, und solange die sie backupt und auch Nordkorea und viele andere Staaten wie Südafrika, wie Brasilien und auch im Zweifelfall der Iran, der sich im Zweifelfall jetzt wieder langsam erholen wird, wird das noch munter weitergehen.
Am Rande des G7-Gipfels in Frankreich hat jetzt Trump nach Gesprächen mit Putin und Zelensky erklärt, ich zitiere ihn einmal, jetzt, da dieser Krieg mit Iran vorbei ist, werden wir uns auf die Ukraine konzentrieren und sehen, ob wir das hinbekommen. Herr Warwick,
wie du willst.
Ich habe es schon kommen sehen. Ist aktuell ein gutes Zeitfenster, um diesen Krieg zu beenden? Wie schätzt du die aktuelle Lage ein, Florian?
Da hast du mich natürlich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. Ne? Als Journalist finde ich aber vorsichtig, mich da als Militärexperte zu versuchen. Aber wenn du mich jetzt schon fragst, ich würde sagen, das hat der auch Herr Schönbach schon angesprochen, dass eigentlich gerade in der aktuellen Konstellation sehe ich eigentlich zumindest, wenn ich deine Frage richtig verstanden, zielte das ja auf Beendigung des ukrainisch-russischen Krieges. Da sehe ich ehrlich gesagt gerade in keinster Form eine gute Dynamik, weil gerade auch die angesprochenen Angriffe auf Moskau, so was ich höre, auch im Hintergrund tatsächlich eher auf russischer Seite dazu führen, dass gesagt wird, hey, jetzt müssen wir wirklich draufhauen. Ne? Also sowohl bei Militärs als auch auf politischer Ebene und auch in der normalen Bevölkerung. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also deswegen würde ich denken, soweit ich das einschätzen kann, dass vielleicht Iran, und selbst da muss man sehen, wie nachhaltig sich das Ganze entwickelt, auch in Bezug auf die Rolle dann von Israel und dem Libanon und ob Israel das wirklich so zulässt. Aber das ist ein Themenpunkt, den wir später anschneiden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sehe ich da zumindest gerade eigentlich auf beiden Seiten keinen wirklichen Willen, zu einer Lösung zu kommen, die eher auf diplomatischem Wege zu suchen wäre. Und da sehe ich ehrlich gesagt Europa noch weniger bereit, beziehungsweise die EU als jetzt die russische Seite. Und als Journalist und auch so einer Bundespressekonferenz ist jetzt auch gerade hier dieses schon erwähnte Hölderlin-Zitat, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende. Also zumindest die BPK wird das nicht leisten, weil in der BPK ist es wirklich so, dass, das würde ich wirklich so fast in dieser Ausschließlichkeit formulieren, dass dort die Journalisten, zumindest die dort sitzen und fragen, dass egal ob Taurus oder jetzt Sanktionspaket, da ist auch das Verständnis von kritischem Journalismus, eher die Bundesregierung in diese eine Richtung zu kriegen. Wieso nicht noch mehr Waffenlieferung, wieso nicht noch mehr Sanktionen? Also zumindest von meinem eigenen Berufsstand erwarte ich mir da relativ wenig, was Lösungsansätze angeht, also zivil-diplomatische Lösungsansätze in dem Feld.
Ja, und wir können ja auch beobachten, dass die Ukraine vor allen Dingen auch einen psychologischen Krieg gegen Russland führt mit diesen Drohnenangriffen, jetzt kürzlich auch auf ein Studentenwohnheim in der Region Lugansk, bei dem fast 20 oder über 20 junge Menschen gestorben sind. Also wir können beobachten, dass dieser Krieg zwar militärisch wahrscheinlich zugunsten Russlands sich gerade entwickelt, aber die Ukraine doch auch sehr immer erfolgreicher diese tiefen Angriffe ins russische Hinterland führt. Jetzt auch kürzlich beim St. Petersburg Economic Forum wurden dort erfolgreiche Drohnenangriffe durchgeführt, was natürlich einen psychologischen Effekt innerhalb der russischen Bevölkerung hat. Und wir wissen ja auch, beziehungsweise es gibt ja auch diese Strategie, Russland muss von innen heraus zersetzt werden. Und die Frage, die gebe ich jetzt mal an dich ab, Gabriele. Wie lange wird Russland, vor allen Dingen denn auch, dann auch die Bevölkerung, stabil bleiben, hinter der Regierung von Putin stehen? Wie schätzt du da die aktuelle Lage ein? Glaubst du, dass diese Strategie, Russland von innen heraus zu zersetzen, mit dieser psychologischen Kriegsführung erfolgreich sein kann?
Also das glaube ich nicht und das hoffe ich vor allen Dingen zutiefst nicht, dass sich sowohl die russische Führung wie die russische Bevölkerung auf die Niveaulosigkeit, die Kulturvergessenheit, die hinterhältige Kriegsführung der Europäischen Union einlässt. Ich finde es unglaublich, wie wenig Selbstkritik wir unserem eigenen Handeln gegenüber haben. Ich habe mir mal militärisch erklären lassen von diversen Herren des Militärs, Gott sei Dank gibt's die oft noch, dass sie wissen, was sie machen, nicht nur wahnsinnig gewordene Politiker. Also, dass durch die Mittelstreckenraketen zum Beispiel, die hier stationiert werden sollen, verkürzen die Zeit, bis so eine Rakete da einschlägt, irgendwie immens. Von der Ukraine natürlich noch mehr. Das heißt, diese militärischen Verlegungen von militärischen Möglichkeiten sind bereits Kriegserklärungen und sind Krieg. Und die russische Bevölkerung, also oder dieses Land hat mehrmals bewiesen, dass es sich zu verteidigen weiß und sich verteidigen wird. Und ich frage, wann verteidigen wir endlich die europäische Kultur gegen diese EU? So viel Kulturlosigkeit lässt sich überhaupt nicht mehr toppen. Ich finde, die Vernichtung der Theater, die Vernichtung der Bildungseinrichtungen, es sind Vernichtungen. Es gibt, das kann man nicht anders nennen. Und alle tun so, als sei es normal und sei die EU auf dem Höhestand der Aufklärung. Ja, wo denn? Da telefoniert eine einzelne Dame und macht einen Vertrag über ich weiß nicht wie viele Milliarden und alle sagen, ach, ist ja nicht so schlimm, macht man so. Also jeder Mensch, der eine Finanzabrechnung machen muss, eine Steuererklärung, der muss jede Reise, weiß ich nicht, mit der Straßenbahn oder S-Bahn belegen. Ja? Also ich hoffe, die russische Bevölkerung ist nicht so und ich glaube es zutiefst, weil die russische Moderne ist nicht dem Poststrukturalismus zum Opfer gefallen. Und Europa lebt mit und von Russland. Eine moderne europäische Literatur ist ohne Tschechow undenkbar, ohne Dostojewski, ohne Tolstoi. Und das sind Autoren, die Russland beschreiben. Die wollen nicht die Welt. Ich finde es sehr interessant, dass es drei alte Zivilisationen gibt. Die russische Zivilisation ist älter als die deutsche. Die iranische ist uralt und hat ewig keinen Angriffskrieg geführt. Die chinesische ist auch eine sehr alte Kultur. Alle drei haben Schriften, die Weltherrschaft verhindern. Und wir nehmen unsere eigene Weltherrschaftsansprüche gar nicht zur Kenntnis. Und die Russen werden sich wehren, denn sie haben eine eigene Schrift, sie haben eine eigene Kultur und sie haben ein eigenes Militär. Und die Vertreibung der Russen aus dem Donbass, was ja durch die Spaltung der Ukraine und diese Nazi-Gruppen, die da rumgewirkt haben, in Gang gesetzt wurde, die können die Menschen nicht akzeptieren. Und ich frage mich, wie kommt es, für uns besteht die Ukraine nur aus Zelensky. Ich frage mich immer, was ist die Ukraine? Ein Foto von Zelensky. Was soll das? Keiner weiß, wo irgendwas liegt, was die Leute da machen, wovon die leben. Dann siehst du, in irgendwelchen alternativen Medien werden die Männer in irgendwelche Autos gezerrt und an die Front. Jetzt sollen sie bestochen werden. Aber mehr hört man nicht. Wo gibt's da eine Kultur, ein Austausch, was soll das? Und ich glaube, die Menschen in Russland wollen diese Form der Herrschaft, wie die EU sie ausübt, nicht. Und deshalb werden sie sich auch nicht spalten lassen.
Ich war in den vergangenen 2 Jahren zweimal auch in Russland, habe St. Petersburg gesehen, habe Moskau gesehen, habe auch das Dorfleben kennengelernt, habe dort Karin Kneißl besucht, die ehemalige Außenministerin von Österreich, mit der ich gemeinsam einen Podcast macht, die dort auf einem kleinen Dorf lebt. Und mein Eindruck vor Ort war, dass die Menschen uns gegenüber, in dem Fall mir als Deutscher, sehr, sehr offen waren und mir die Hand herausgestreckt haben. Meine Angst, meine Befürchtung war, als ich dieses Land das erste Mal besucht habe, dass mir ganz viel Ablehnung entgegenkommt, aber das war nicht der Fall. Ich habe ganz viel Offenheit und ganz viel positive Emotionen wahrgenommen.
Darf ich da einen Satz zu sagen? Die Russen haben eben die deutsche Kultur in der DDR gefördert und respektiert. Und sie sind der deutschen Kultur gegenüber aufgeschlossen, auch den europäischen Kulturen, aber natürlich nicht den Herrschaftsansprüchen der EU über ihr Land. Das kann ja auch nicht sein. Und ich war auch da 23 und habe genauso gestaunt wie du von einer solchen Offenheit und Freundlichkeit, unglaublich.
Und ich kann mich auch noch gut erinnern, ich war an der Universität St. Petersburg eingeladen und durfte dort einen Vortrag halten zum Thema Journalismus. Und im Nachgang gab es dann noch Fragen von den jungen Studenten. Und ich war überrascht, dass diese jungen Studenten teilweise mehr über deutsche Geschichte wussten als ich. Und daran hat man eben gesehen, hat mir gezeigt, welch großes Interesse und Neugierde vor allen Dingen auch unter den jungen Menschen an unserer Kultur vorherrscht. Und Puschkin hat ja einst St. Petersburg als das Tor zu Europa bezeichnet. Und bevor ich mich jetzt hier verliere in Anekdoten, die Sie wahrscheinlich alle gar nicht interessieren, gebe ich das Wort mal an Gwendolin. Gwendolin, gibt es denn in der russischen Kultur gibt es mehr Überschneidungen mit unserer westlichen Kultur, als wir das womöglich wahrhaben wollen?
Naja, es gibt ja dieses Resonanzverhältnis, nicht? Wir werden dem ähnlich, was wir lieben. Und wer Russen kennt und wer ihnen begegnet ist und auch ein bisschen die Kultur kennengelernt hat, wird da sehr viel Warmherzigkeit bemerkt haben. Auch ihre eigenen Schrullen und all diese Dinge, das ist ja immer da so. Alle fühlenden Wesen sind beknackt, auch Russen sind fühlende Wesen. Und deswegen sind sie auch beknackt, wie alle anderen. Also bei allen Nationen gibt es das. Gleichzeitig gibt es aber eine fundamentale Resonanz, vor allem zu eben dem großen Impulsgeber Schiller, Goethe und dem, was das ausgelöst hat. Und das ist etwas, was wir Deutschen uns tatsächlich nochmal anders angucken dürfen. Denn es ist für die Russen, wenn man ihnen zuhört, die jetzt, wenn sie sich offen äußern, unverständlich und auch ein bisschen ekelhaft anzusehen, dass sich Deutsche ständig politisch auf 12 Jahre Vergangenheit beziehen und aus denen immer irgendwelche Zwangshandlungen ableiten, die sie politisch dann so raus. Das ist unkreativ, da passiert nichts Neues. Das ist kein kreatives, gestaltendes Element, da ist keine inspirierende Weisheit dahinter, da gehen die Lichter nicht an. Wenn sich aber zum Beispiel mal Schillers wunderbare ästhetische Briefe zur Erziehung des Menschengeschlechts anschaut, der wird feststellen, dass diese Briefe einen gigantischen Wirkradius entfaltet haben, der in die skandinavischen Länder gegangen ist, bis nach Amerika. Vielen Leuten ist nicht klar, dass die ganze Volkshochschulbewegung sich auf dem Lesen von Schillers Briefen, ästhetischen Briefen aufgebaut hat in den ganzen skandinavischen Ländern, 10% der Landbevölkerung einbezogen hat und innerhalb von 40, 50 Jahren die aus rückständigen Feudalstaaten in relativ egalitäre Demokratien verwandelt hatte. Das war ein Versuch der Skandinavier auf ihre Art und Weise, die Impulse, die aus der deutschen Kultur stammen, umzusetzen. Und vielen ist auch nicht klar, dass skandinavische Auswanderer nach Amerika dort Schulen gegründet haben in den Südstaaten und auf einer dieser Schulen, Auch das ist eine Auswirkung selbiger deutscher Kultur, die wir nicht wertschätzen. Gab es einen Lehrer. Und dieser Lehrer hieß Martin Luther King Jr. Und er hatte eine Schülerin namens Rosa Parks. Das ist vielen hier nicht klar. Und es geht fundamental um die bildende Gestaltungskraft der Würde. Ja, es geht also ganz stark um Würde. Und wir werden dem gleich, dem wir mit Liebe anhängen, das ist schon der große und zivilisationsgestaltende Gedanke Dantes, ja, der den ganzen antiken Kosmos das dunkle Mittelalter, das sogenannte dunkle Mittelalter, über das wir auch noch andere Informationen haben, gehen wir jetzt nicht drauf ein, ablösen konnte und den Gedanken der menschlichen Entwicklung und der Gutheit der menschlichen Liebesbewegung hin zum Guten, Wahren und Schönen letztendlich nochmal herausgestellt hat und damit den Urfunken gezündet hat für das, was später die Renaissance werden würde. Dass wir dieser Liebe zum wirklichen Schönen, zum Guten, zu dem, was uns inspiriert, folgen dürfen. Und gleichzeitig, und das wissen wir von Nietzsche, werden wir auch dem ähnlich, dass wir die ganze Zeit anschauen. Nietzsche sagt, wer mit Ungeheuern ringt, muss aufpassen, dass er nicht selbst zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das geht in beide Richtungen. Es ist nicht gefahrlos, dass wir die ganze Zeit nur diese Negativschleifen hier fahren. Es braucht auch den aufbauenden Gedanken. Und der Gedanke ist, dass die Würde wirksam werden kann, dass sie ein Land gestalten kann, dass sie sich an der Schönheit erfreuen kann, dass sie anfangen kann, das menschliche Herz zu entwickeln und zu entfalten. Und dann kommen wir relativ natürlicherweise raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken, in dem wir jetzt gefangen sind. Das ist nämlich einfach, kann man sagen, ein traumatisiertes Denken oder ein kindlich retardiertes Denken, was nicht in der Lage ist, reif über Dinge nachzudenken, verschiedene Perspektiven in sich halten zu können, Ambiguitätstoleranz zu haben, eine gewisse Weite zu haben, die Fähigkeit zu Perspektivwechsel zu haben. Das sind alles Eigenschaften von einer Herzensentwicklung, für die es Bedingungen braucht. Und eine dieser Bedingungen ist, das Umgebensein von inspirierenden Gedanken, von dem, was mich aufbaut, ja. Und das ist etwas, was wir in unserer politischen sogenannten Kultur, die wir hier angeblich pflegen, in Europa zunehmend weniger haben. Wir haben tatsächlich nur fanatisierte Varianten neokon-ähnlicher Moral Clarity, die wir die ganze Zeit in einer Tour, in einer Schleife hintereinander durchlaufen lassen. Und die bringen uns nicht weiter. Die lassen auch Lösungen verschwinden, die möglicherweise da wären. Deswegen hat ja auch der mittlerweile sanktioniert Schweizer Offizier und Journalist Jacques Bourt gesagt, das größte Problem in der EU ist, dass sie nur fragen, wer ist der Schuldige. Sie müssen identifizieren, wer ist der Schuldige. Sie schauen nicht, wie sind die Kräfteverhältnisse und die Interessen am Ort und welche Lösungen sind im Rahmen dessen möglich. Denn die Realität ist so, dass wir nicht immer stärker sind. Wir sind auch manchmal schwächer und manchmal sind Lösungen, die ein partieller Rückzug sind, insgesamt besser für die Menschen dort, die sich wieder aufbauen können und so weiter. Es gibt hier so etwas wie Weisheit wieder zu gewinnen, ja. Und das ist etwas, was wir nur aus unserer Kultur holen können. Eine Kultur, die es wert ist, gelebt zu werden. Wer das wirklich mal ausprobieren will, der lese Schiller. Es knipst einem alle Lichter an. Es geht los. Der Motor brummt. Und das hat eine irrsinnige Inspirationskraft. Die Leute waren begeistert bis nach Amerika. Bis nach Amerika ging das.
Vielen Dank für diesen sehr erkenntnisreichen Impuls. Und ich möchte mal noch eine andere Person hier mit in die Diskussion bringen, die derzeit in aller Munde ist. Der Name ist Donald Trump, der amtierende US-Präsident, der jetzt, so wie es aussieht, zumindest es geschafft hat, im Nahosten ein Friedensabkommen zu unterzeichnen, aber gleichzeitig für seine Umtriebe bekannt ist, mal eben den venezuelanischen Präsidenten gekidnappt hat, den Iran gemeinsam mit Israel völkerrechtswidrig angegriffen hat und womöglich ist als nächstes Kuba dran, aber er versucht, wie kaum einer zuvor, den Ukraine-Krieg zu beenden. Den wollte er ja mal innerhalb von 24 Stunden beenden. Und Frau Leukefeld, ich gebe das mal jetzt an Sie weiter. Jetzt ist ja Donald Trump jemand, der, wie man immer so schön sagt, erratisch ist, der unberechenbar ist, der jetzt aber angekündigt hat, dass er, nachdem er jetzt den Iran-Krieg in seiner Welt beendet hat, als nächstes den Ukraine-Krieg beenden möchte. Wie ist denn jetzt nach bald anderthalb Jahren Amtszeit Ihr Bild von Donald Trump?
Ja, das finde ich ganz schwer zu beantworten.
Das glaube ich.
Also heute so und morgen so. Ich denke, der Unterschied, also warum er in der Ukraine, das liegt, glaube ich, eher, also dass er da nicht weiterkommt, das liegt eher daran, dass es dort mehr und andere Akteure gibt, als zum Beispiel jetzt in der Situation im Mittleren Osten. Die USA ist nicht in dem Maß involviert gewesen, wie sie involviert wurden oder sich involviert haben im Krieg gegen Iran, nämlich mit Israel. Und dass er kurz vor Midterm Elections steht in den USA und irgendwie etwas bessere Umfragewerte können ihm gut tun und den Republikanern, weil sich doch in den USA auch sehr stark der Widerstand gegen diesen, speziell gegen diesen Krieg, gegen den Iran geäußert hat. Und ich glaube, das alles hat ihn mehr davon überzeugt, wie der Außenminister Rubio es sagte, dass sie tatsächlich jetzt in dieser Situation vor allen Dingen die US-Interessen im Kopf hatten, als sie sich eingelassen haben auf dieses Memorandum, also diese Einverständniserklärung, Absichtserklärung. Es ist ja noch völlig unklar, was daraus wird. Und das muss man abwarten. Aber er hat gesagt, wir wissen, dass Israel da nicht mit einverstanden sein wird. Aber in diesem Fall werden wir mal unsere eigenen Interessen umsetzen. Und das haben sie mit dieser Unterzeichnung, die dann noch so prunkvoll inszeniert wurde von Herrn Macron, auch geschafft. Im Iran wurde es übrigens elektronisch unterzeichnet von Herrn Pezeshkian, also dem Präsidenten des Iran. Und auch da ist man ansonsten sehr zurückhaltend und sagt, wir werden sehen, die nächsten 60 Tage werden Diplomaten verhandeln. Also es wird kein großartiges Treffen in irgendeinem Alpenhotel in der Schweiz geben, wie das schon angekündigt worden war und die Medien gerne aufgegriffen haben, sondern eine Vorabunterschrift unter diese Vereinbarung ist getroffen worden. Und jetzt geht's an die Arbeit um die einzelnen Punkte. Die einzelnen Punkte sind sehr interessant. Aber soweit ist es eben in der Ukraine nicht gekommen. Und ich behaupte jetzt mal, dass es daran liegt, dass in Bezug auf den Iran war der andere Akteur Israel und der ist außen vor gelassen worden. Dem wurde sozusagen also diktiert, wir machen das jetzt so. Und da Israel militärisch und geheimdienstlich völlig abhängig ist von den USA und die Aussicht war, dass sie keine Unterstützung mehr bekommen für ihre Kriege, die sie da führen, hat sich Netanyahu auch ziemlich zurückgehalten. Also da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Aber was die Ukraine betrifft, der treibende Faktor sind die europäischen Staaten und insbesondere die E3, die zusammen mit der Kommissionspräsidentin also ein Sanktionspaket nach dem anderen schnüren und hoffen, einen Tag der Hoffnung erleben, wenn sie wieder ein Sanktionspaket schnüren und Trump sagt, jetzt können wir auch in der Ukraine was machen. Aber sie tun das eine nicht, sie reden nicht. Sie reden nicht mit den verschiedenen Akteuren, also vor allen Dingen nicht mit Russland, jedenfalls nicht offiziell. Und ich glaube, das ist etwas, was eben halt, woran auch die USA in ihrer Position, in der sie im Moment sind, sehr viel schwächer, nämlich politisch als früher, einfach auch nicht weitergekommen sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, ja.
Herr Schönbach, die nächste Frage möchte ich an Sie geben, denn es steht derzeit ja auch im Raum, dass es womöglich zu keiner diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges kommt, sondern dass dieser Krieg militärisch eskalieren wird. Auch kürzlich habe ich dazu wieder in meinem Podcast darüber gesprochen und die ganz große Sorge, die in Russland eben vorherrscht, ist die Tatsache, dass die NATO scheinbar einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Wie glauben Sie das denn? Ist die NATO tatsächlich so kriegslüstern und so geschichtsvergessen, dass sie eine direkte militärische Konfrontation mit Russland heraufbeschwören will?
Also, ich antworte mal in den nächsten anderthalb Stunden. Nein, ich, obgleich ich, wie gesagt, nicht mehr aktiver Soldat bin, würde ich mir das zunächst mal, ich mache mal so einen Aufriss, verbieten zu denken. Allerdings habe ich heute Mittag bei Patrick Barb, ich weiß gar nicht, er sitzt angeblich hier im Raum, in einem Interview gesagt, es wird immer gesagt, 2029 sei Russland bereit, in der Lage, die NATO-Staaten anzugreifen. Das ist richtig, das hätten sie aber vor 10 Jahren auch schon gekonnt. Also es geht um die Motivation. Und wenn ich immer wieder höre, und wie gesagt, ich sage es mal voraus, ich glaube, das kann hier niemand im Raum, wir wissen alle nicht, was kommt, aber es geht hier um Plausibilität. Ist es plausibel, dass, wenn wir jetzt mal bei dieser Zahl 2029 oder 2030 bleiben, ist es plausibel zu glauben, nach 6 Jahren intensiven Kampfhandlungen, jetzt sind knapp auf jeder Seite so knapp 160.000, 165.000 Menschen gefallen, plus Opfer, plus eben ungenaue Zahlen. Ein Land ist dann abgekämpft, hat sich von der Munition, von Mensch und von gesellschaftlichen Verwerfungen wirklich 6 Jahre Attrition, also Abnutzung erlebt. Und dann sollen sie anfangen, die NATO anzugreifen. Das halte ich für nicht plausibel. Das ist dummes Zeug. Aber wie noch einmal, das kann man nicht wissen. Ich denke schlichtweg, und jetzt wage ich mal was ganz Böses, wird ja aufgezeichnet, aber jetzt spielt es für mich auch keine Rolle mehr. Wenn ich von der Formulierung 2029, erstmal sollte man darüber nachdenken, warum 2029? Als ich noch aktiv war, hieß es anfänglich 2040, 2035, dann war es 2030, 29. 2029 ist eine nächste Legislaturperiode an. Vielleicht auch früher. Mal abwarten. Aber der entscheidende Punkt ist die Frage, ob 2029 ein Punkt in der NATO erreicht ist, dass wir Krieg führen können. Das ist eigentlich die Frage. Sind wir dann in der Lage, entweder A, zurückzuschlagen oder zuzuschlagen? Noch verbiete ich mir diesen Gedanken, aber ich glaube, man sollte ihn zumindest mal im Raum bewegen. Denn wie gesagt, ich halte es für nicht plausibel, dass Russland dann uns angreift. Gerade vorgestern, hat der Oberbefehlshaber der NATO-Staaten in Europa, der General Klub Gregorowitsch, das ist ein amerikanischer Luftwaffenoffizier, gesagt, über all die Jahre, wie auch jetzt, können wir nicht erkennen, also auf der Basis seiner Erkenntnisse, nicht erkennen, dass Russland überhaupt die Absicht hat, dies zu tun. Geschweige denn, ob er dann, wie gesagt, in diesen 3, 4 Jahren, die noch kommen müssen, das überhaupt in der Lage ist zu tun. Da sollte man mal irgendwann zumindest zuhören, unsere eigenen Kräfte, ganz aktuell ja vorgestern der Luftwaffenchef, haben sich dann meiner Ansicht nach rhetorisch völlig verstiegen und völlig daneben gegriffen. Und da hoffe ich mir mal auf den Minister, der sonst immer so aufpasst. Also ich glaube, wissen kann das niemand. Ich halte es für unplausibel, das wirklich zu erwarten. Aber meine größte Sorge ist, und Gefällt hat es gerade gesagt, die 3 Scharfmacher, Keir Starmer, Macron und leider Gottes auch unser Bundeskanzler, geschichtsvergessen und auch nicht gerade wir mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes nicht in Eingang zu bringen, begeben uns nicht nur rhetorisch, sondern materiell auf eine ganz gefährliche Bahn.
Aber weißt du, was ich immer nicht verstehe? Die Russen sind 94 aus Deutschland abgezogen. Sie haben eine militärische Vorleistung erbracht. Sie haben den Warschauer Pakt aufgelöst. Was ist die europäische, also Union, oder was ist unsere Antwort? Es wird einfach vergessen. Die Russen haben 2 Weltkriege erlebt und wir tun so, indem wir sie angegriffen haben. Es gibt keine russische Gefahr. Die russische Gefahr ist eine Fiktion westeuropäischer Eliten. Was soll das? Die haben nach diesem Zweiten Weltkrieg den Warschauer Pakt aufgelöst. Was kann man mehr tun? US-amerikanische Mittelstreckenraketen hier aufstellen, die ganze Zeit vom Krieg reden. Ich finde das, also Ich finde, die Russen haben ihren Friedenswillen in den letzten 100 Jahren bewiesen.
Ja, jetzt kann man. Ich höre da schon meinen guten Kollegen sagen und dem entgegensetzen. Aber was ist dann mit der Invasion im Februar 22? Russland hat die Ukraine überfallen, völkerrechtswidrig.
Naja, da sage ich natürlich wie Michael von der Schulenburg und wie viele, der Krieg hat spätestens 2014 angefangen. Richtig. Das sagt Frau Nuland, das weiß jeder, der amerikanische Politik ein bisschen anguckt. Und in diesem Krieg gibt es merkwürdige, immer unaufgeklärte Geschehnisse. Butscha ist nicht aufgeklärt, Nord Stream 2 ist nicht aufgeklärt, es wird gar nichts mehr aufgeklärt.
Nord Stream.
Ja, sagte ich doch, oder?
Ja.
Habe ich was falsch gesagt? Das wird mir verziehen als ältere Dame.
Jetzt haben Sie es schon wieder mit der älteren Dame.
Ist nun mal so.
Wenn wir uns diesen Konflikt mal anschauen und auch da nochmal auf die Metaebene gehen und schauen, was passiert hier gerade? Diese Entfremdung zwischen Russland und dem Westen, die ja politisch und geostrategisch uns auferzwungen wird. Also ich erlebe immer wieder, dass im Kontakt, den ich mit den Menschen habe und in den Gesprächen gesagt wird, nein, wir sehen Russland nicht als Feind oder als Gegner. Wir wollen mit Russland im Frieden leben. Gwendolin, könnten wir denn, wenn wir wollten, mit Russland im Frieden leben?
Ja, meiner Ansicht nach, was ist, also jetzt Unterschied Russland, Spanien erschließt sich mir nicht. Spanien ist einfach da auf seiner Iberischen Halbinsel und Russland liegt eben im Osten und dann muss man auch nicht viel machen. Man kann ja andere Anreize setzen zu kooperieren. Das ist ja eine kleine Weisheit, die wir jetzt nochmal nehmen können von Schiller. Der sagt, das ganz en passant, aber da ist extrem viel drin, wir haben unserer Natur, das heißt unseren Augenblicksemotionen und so weiter, anstelle ihnen die verzeihliche erste Stimme zu geben, haben wir ihnen die entscheidende letzte gegeben. Und das ist was sehr Interessantes, die erste Stimme und die letzte Stimme. Wenn ich emotional offen bin und erstmal alles angucken kann, was so rumflattert, auch alle halbgaren Gedanken, das gilt auch für den kreativen Prozess, könnten wir mit den Russen uns hinsetzen, uns einfach erstmal angucken, was sind denn eigentlich für Gefühle da, was sind für Eindrücke da, was sind für Gedanken da. Wir packen mal alles auf den Tisch, wir müssen da noch gar nicht viel klären. Geht mal erstmal in Kontakt, schaut, was da los ist, ja. Und dann kann sich daraus eine Idee einer Lösungsbewegung herauskristallisieren. Sind wir aber von vornherein moralisch verpanzert, setzt sich im Untergrund einfach meistens die emotionale sonstige Unterwelt durch. Ja, das ist das, was dann passiert. Das heißt, es braucht als allererstes ein offenes Feld, wo wir vielleicht mal vollkommen anders Politik oder Diplomatie betreiben und in sicheren Räumen einfach alles auf den Tisch legen, was so empfunden wird, was für Gedanken herrschen. Das in Kontakt zu bringen. Das hat meines Wissens bislang noch keiner versucht. Und das, was hier berichtet wird und oder was auch du erzählst jetzt von dem Russland nicht als Gefahr und so weiter, in der Hermeneutik des Misstrauens, einer auf Konkurrenz basierenden Grundpolitik-Vorstellung, auch hobbesianischer Natur, die er bestimmte Vorstellungen hat von der menschlichen Natur und was von ihr zu erwarten ist, ist das Misstrauen und auch die Macht das Einzige, auf das man in irgendeiner Form etwas setzen kann. Ja, das heißt also auch die misstrauenden Gedanken müssten auf den Tisch gelegt werden. Was wird denn unterstellt? Wie wahrscheinlich ist das? Und so weiter. Es geht nur, wenn man alles anschaut, erstmal alles gemeinsam checkt. Das ist das, was ich sagen würde.
Und es kam ja auch eben schon die Frage nach der Plausibilität auf. Also wie plausibel ist es, dass tatsächlich Russland ein NATO-Staat überfällt und morgen hier in Brandenburg einmarschiert? Und ich frage mich ja auch immer wieder, was hätte denn Russland überhaupt davon, wenn sie Deutschland militärisch überfallen würde? Was hätten die hier zu holen? Florian, ich gebe die Frage mal an dich. Was hätte denn Russland davon, wenn sie einen NATO-Staat oder Deutschland überfallen?
Ja, zumindest mal Merz als Kriegsgefangenen. Aber nein, aber der Der Punkt ist ja tatsächlich, finde ich, was auch nochmal hochkommt, es wäre ein bisschen so Teilthema dieses heutigen Abends, so fand ich auch so ein bisschen vielleicht ein zu idealisiertes Bild von Europa, weil was auch schon angesprochen wurde, ne? Ob man sich jetzt Starmer anguckt oder Merz mit Abstrichen, auch Macron, es ist ja auch tatsächlich ein Problem, dass du diese mediocre politische Elite in Europa hast. Und mediocre, finde ich, hat immer so einen klassistischen Charakter. Aber wenn du dir diese Leute anguckst und auch die Stäbe dahinter, oder das siehst du auch in der Bundespressekonferenz, wo du denkst, das sind wirklich die Leute, die derzeit Europa regieren oder in Bezug auf Moskau auch, dann haben wir, glaube ich, das erste Mal überhaupt seit Existenz von diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland einen Botschafter, der kein einziges Wort Russisch spricht und was ich gehört habe, bis heute nicht, also auch eine komplette Indifferenz gegenüber diesem Land. Und das ist das, was mir tatsächlich Sorgen macht, weil ich glaube, so in der Gesamtbevölkerung sieht das ganz anders aus. Aber ich glaube, sowohl in der politischen, zumindest Funktionselite in Deutschland, als auch was so in der BBK erlebe, da würde ich sagen, sind 90% der dort Anwesenden, aus was für Gründen auch immer, haben was Russophobes. Also das merkt man auch in der ganzen Frageausrichtung etc. Und das sind schon Leute, die nach wie vor, wenn auch eingeschränkt, die öffentliche Meinung hier in diesem Land bestimmen, politisch wie medial. Und da sehe ich tatsächlich relativ wenig Rettendes. Also das macht mich auch tatsächlich, weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber wo ich mir denke, hey, wo soll da dieses Rettende wachsen? Also zumindest aus den aktuellen Führungsebenen dieser Bundesrepublik nicht. Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, wie bricht man sowas auf? Oder auch, was du en passant angesprochen hast, auch wenn man sich anguckt, ich will jetzt nicht in so eine negative Dynamik, aber auch wenn man sich anguckt, die aktuelle Wissenschafts- und Universitätslandschaft Deutschlands, also egal ob jetzt Soziologie, Literatur, Philosophie, da wird gerade nichts produziert. Ne? Ich habe ja noch so eine Einbindung irgendwie nach Lateinamerika, ohne das zu idealisieren, aber da ist viel mehr geistiger Esprit und auch irgendwie ein Maß von Genialität und wissenschaftlicher Leidenschaft, die hier am Ende ist. Und deswegen haben wir ja, glaube ich, diese Malaise, wieso wir uns auch zusammengefunden haben. Aber da eine Lösung aufzutun oder das Rettende zu sehen, also in der Geschichte weiß man, irgendwann wird es kommen, aber die nächsten Jahre werden, glaube ich, eher düster. Ja.
Und auch das kann ich mit einer kleinen Anekdote unterstreichen. Nachdem ich nämlich in St. Petersburg an der Universität war, war ich exakt eine Woche später an der LMU München geladen und habe dort einen Vortrag gehalten. Und was ich dort erlebt habe, war, dass die Studenten erstmal allesamt zu spät kamen und keinerlei Interesse an meinem Vortrag hatten und auch keine kritischen Fragen gestellt haben. Es saßen, ich glaube, 4 oder 5 Studenten hinten in der letzten Reihe, hatten den Laptop aufgeklappt, aber mehr war da auch nicht.
Wem lag das?
Das lag entweder an meinem langweiligen Vortrag oder an dem mangelnden Interesse der Studenten. Ich möchte mal noch den zweiten Teil dieser Podiumsdiskussion eröffnen und über die aktuellen Ereignisse in Nahost zu sprechen kommen. Und Sie, Frau Leukefeld, Sie verbringen ja einen Großteil Ihrer Zeit im Libanon. Sie sind seit über einem Vierteljahrhundert Korrespondentin. Sie berichten über die aktuellen Ereignisse vor Ort. Und jetzt ist noch, während der Verhandlungen sind noch aus Israel Angriffe auf den Libanon stattgefunden, während der Verhandlungen, die jetzt im Spiegelsaal von Versailles mit diesem Memorandum zunächst mal abgeschlossen worden sind. Aus Israel kommt auch massive Kritik an dem Vorgehen von Donald Trump und an dieser Unterzeichnung, an diesem Friedensabkommen. Könnte es denn sein, dass dieser mögliche Friedensschluss am Ende durch Israel boykottiert wird und an der Frage des weiteren Vorgehens auch im Libanon scheitern könnte? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Israel als der Spielverderber in Anführungsstrichen auch verstanden wird in der ganzen Region.
dass Donald Trump und die Administration, also Israel gegenüber, sehr deutlich gesagt haben, wir haben jetzt die US-amerikanischen Interessen hier im Blick und wir werden uns daran halten. Das musste Netanyahu schlucken, weil er in einer Situation ist. Es gibt auch in Israel jetzt im Herbst Wahlen. Die haben ja die Knesset aufgelöst. Es gibt ein ziemliches Chaos politisch, auch in der eigenen Regierung. Netanyahu ist zudem ein Angeklagt der Korruption. Also er hat einen Prozess am Hals, dem er immer wieder versucht zu entfliehen, indem er eben halt wieder eine neue Kriegsfront eröffnet. Da gibt es sehr viel Kritik auch dran in Israel. Aber im Prinzip gibt es eine große Übereinstimmung in Israel, auch in der Gesellschaft, dass der Krieg gegen Libanon weitergeführt werden soll, gegen die Hisbollah. Und vor allen Dingen gegen die Hisbollah, die soll entwaffnet werden, vernichtet werden, was auch immer. Die Stimmen, die ein Kriegsende insgesamt fordern in Israel, sind wenige. Sie sind in einer Minderheit und sie gibt es, aber wenn man jetzt Israel versteht sich ja als ein jüdischer Staat, wenn man jetzt also auch der Juden, die woanders in der Welt leben, wenn man zum Beispiel die jüdische Bevölkerung in anderen Teilen der Welt hört, in den USA, in England, in Frankreich, Europa insgesamt, Australien, gibt es eine sehr viel klarere Position gegen diese Kriegsführung von Israel. Was wir konkret sehen im Libanon ist, dass sie also gestern mit Drohnen mindestens 9 Personen getötet haben. Und zwar waren das Zivilisten, die nach dieser Bekanntgabe von dem Memorandum of Understanding ihre Sachen gepackt haben in den Flüchtlingslagern, wo sie gerade untergebracht sind, sich in ihr Auto gesetzt haben, sofern es noch gefahren ist, und in ihre Dörfer zurückgefahren sind im Südlibanon und da getötet worden sind von Drohnen, von israelischen Drohnen. Und die israelische Seite sagt immer, es wird also Terrorinfrastruktur der Hisbollah angegriffen, aber de facto sind die zivilen Opfer 3.800 Tote seit Anfang März, fast 12.000 Verletzte in diesem Zeitraum auf libanesischer Seite, Zivilisten. Also das wird das Gesundheitsministerium bestätigen, das werden die Ärzte bestätigen und so weiter. Die UNIFIL, es gibt ja eine UN-Friedensmission im Südlibanon, hat heute zu Protokoll gegeben, dass es allein heute einen Luftangriff gegeben hat und außerdem über ein Dutzend Verletzungen der staatlichen Souveränität durch Überflüge von Drohnen, von Kampfjets, von Artillerie, also Panzer, die auf das Gelände, die im Südlibanon operieren. Sie sind ja da praktisch eine Besatzungstruppe und seeseitig auch. Also das heißt, aus der Entfernung von 600 Metern wurde also ich weiß nicht, ob geschossen wurde, das ging aus der Erklärung nicht hervor, aber sie operieren eben halt mit Aufklärungsmaterial auch von allen Seiten. Und Israel sagt, sie wollen also das Land weiter besetzen, aus Sicherheitsgründen. Ich denke, insofern, das wissen die Libanesen auch, die Hisbollah hat gesagt, unsere Waffen werden schweigen. Aber wenn die Besatzungsarmee sich nicht zurückzieht und ihre Angriffe nicht einstellt, auf die Dörfer und die Zerstörungen nicht stoppt, der Dörfer, die dokumentiert sind, auch von der UNO, dann werden sie wieder zum Mittel der Selbstverteidigung des Libanon greifen. Und sie berufen sich ja dabei auf das Genfer Protokoll, Zusatzprotokoll zur Genfer Erklärung, wonach also eine bewaffnete Formation, die sich gegen rassistische, koloniale und eine Besatzungsarmee zur Wehr setzt, dass sie die bewaffnet bekämpfen können und dass das eben ein internationaler Konflikt ist. Ich glaube, das ist insofern auch von den USA akzeptiert worden, weil sie dieses UNTIM-Einigung mit dem Iran und Waffenruhe im Libanon, in dem Memorandum steht es drin, also in dem Memorandum of Understanding steht es drin, die Front im Libanon soll schweigen, die Waffen sollen schweigen, und das betrifft auch Israel. Das ist vielleicht ein kleiner Ausschnitt von vom Ist-Zustand. Man kann natürlich über Israel sprechen, warum sie das machen, was sie tun. Denn vielleicht, wenn ich dazu noch was sagen kann, der 7. Oktober 23 wird in Israel ja verstanden als das schwerste Massaker an Juden nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust. Und daraus haben sie eine neue Sicherheitsdoktrin für das Militär abgeleitet. Und diese Sicherheitsdoktrin sagt, jede Gefahr für den Staat, für den jüdischen Staat Israel, wird an der Wurzel gepackt und vernichtet. Also das ist sozusagen die Doktrin für das Militär. Und damit wird erklärt, dass sie zum Beispiel in Palästina 20.000 Kinder getötet haben, dass noch mehr ihre Eltern verloren haben, eine große Zahl, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, von Frauen getötet wurden. Also Kinder und Frauen zu töten in einer solchen Situation ist ganz klar ein Kriegsverbrechen. Aber sie sagen, und ich denke, es gibt auch Aussagen darüber von Politikern, auch in der Bevölkerung, die auch dokumentiert sind, die eben die Palästinenser sozusagen, das ist die Wurzel allen Übels, sie sind sozusagen die Nazis, die die Juden heute wieder bedrohen und auslöschen wollen. Und deswegen haben sie das Recht, diese Wurzel, also die Frauen, die die Kinder gebären und die Kinder, die dann aufwachsen, zu töten. Das ist natürlich, ich denke, das ist auch militärisch gesehen höchst fragwürdig. Also eine Armee, die mit so einer Sicherheitsdoktrin operiert, hat sicherlich auch viele interne Widersprüche. Und das, glaube ich, hat auch mit dazu beigetragen, dass Israel jetzt in einer Situation ist, die zum Beispiel von Ronen Bergmann, der ein Kommentator ist in Yedioth Ahronot, und der hat ja dieses Buch geschrieben, Rise and Kill First, also über Mossad, wie sie operieren. Er hat geschrieben, dass eigentlich eine Fortführung des Krieges für Israel nicht machbar ist. Wirtschaftlich nicht, militärisch nicht, sozial nicht, also gesellschaftlich nicht, weil es zu viele Brüche, Verletzungen in der israelischen Gesellschaft gibt, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Ich glaube, wir wissen gar nichts, also ich kann das zumindest für mich sagen, außer das, was ich lese und vielleicht von dem einen oder anderen höre, aus Israel, Moshe Zuckermann beispielsweise, oder Shir Hever ist ja jemand, der auch hier in Deutschland sehr aktiv ist in der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden. Er hat gesagt, also sie alle sagen, unsere Gesellschaft ist eigentlich am Ende. Aber wir nehmen es, oder politisch wird es hier auch nicht so wahrgenommen. Da wird nicht so sehr drauf eingegangen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem auch, was die Außenpolitik betrifft, speziell von Deutschland gegenüber Israel, aber auch gegenüber der Region. Und ich muss sagen, dass diese Kenntnis im Allgemeinen in der Bevölkerung im Libanon mehr verbreitet ist als hier bei uns. Also ich habe überlegt vorhin bei der Diskussion um die Ukraine, wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, die Frage, was führt uns weiter in diesen Konflikten mehr militärische Auseinandersetzung, mehr Krieg. Das, was wir jetzt gesehen haben, auch mit dem Iran, das Verhalten des Irans, sagt ganz klar, dass die Konflikte nur durch Dialog zu lösen sind, nicht militärisch. Denn Israel und die USA haben gedacht, sie können den Iran innerhalb von wenigen Tagen an den Rand des Zusammenbruchs bringen, und es ist nicht gelungen. Und diese Konfrontation in der Region ist eben auch sehr, sehr alt. Und das ist etwas, wo ich denke, dass wir hier in Deutschland auch mehr lesen sollten. Es gibt mittlerweile so viel wichtige Literatur, die uns auch sagt, dass der Konflikt nicht mit dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, sondern dass er auch nicht mit dem Ersten Weltkrieg begonnen hat, sondern dass er im 19. Jahrhundert sich entwickelt hat, und die Palästinenser haben es sehr wohl gesehen und sie haben Dialog angeboten. Es gibt einen Briefwechsel zwischen einem palästinensischen Professor und Theodor Herzl über die Idee, einen jüdischen Staat in Palästina zu gründen, und da hat er ihm geschrieben, wir laden Sie herzlich ein, hierher zu kommen und sich unser Land anzusehen. Es gibt ja aber schon eigentlich ein Volk und ein Staat, der hier aufgebaut werden soll. Also das heißt, das Bewusstsein darüber ist vor allen Dingen in der Region sehr, sehr alt. Und das sollten wir hier auch durch die gute Literatur, die es mittlerweile darüber gibt, auch uns versuchen anzueignen.
Ja, und Donald Trump versucht ja jetzt, dieses Memorandum, das im Schloss von Versailles unterzeichnet worden ist, als eine Coup zu verkaufen. Es wird jedoch von vielen auch als eine Art Kapitulation bezeichnet gegenüber Iran, die ja in diesem Abkommen, in diesem Memorandum wesentlich besser wegkommen, als sie noch vor dem Krieg dastanden. Sie sollen in Zukunft beispielsweise Mautgebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz erhalten. Das wird Millionen und Milliarden in die Staatskasse von Iran spülen. Aber jetzt möchte ich nochmal, Gwendolin, auf dich zu sprechen kommen. Du hast nämlich Judaistik studiert und dich sehr viel auch mit dem Judentum befasst. Und jetzt hat ja Frau Leukefeld eben schon auch sehr treffend ausgeführt, wie tief diese Spaltung und wie tief dieser Hass und die gegenseitige Ablehnung in den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens ist. Und vor allen Dingen ist der Hass auch gegenüber Israel sehr groß aufgrund der zahlreichen Kriege, die sie begonnen haben. Ist denn aufgrund dieser gegenseitigen Ablehnung, des gegenseitigen Hasses, überhaupt an so etwas wie Aussöhnung zu denken?
Realistisch betrachtet erstmal lange nicht. Also das ist jetzt nicht zu erwarten, vor allem von palästinensischer Seite nicht zu erwarten. Und auch die Juden, zumindest die Israelis, sagen wir mal so, haben mit diesen Selbstmordattentaten, also Menschen, die sich selbst zerbomben, überall gleichen Teilen liegend und so weiter, auch einen Schock bekommen vom palästinensischen Widerstand. Egal wie man den versteht, ist es verständlich, dass man davon auch erstmal eine PTBS hat. Ja? Also das ist einfach was dann passiert. Grundsätzlich ist es so, und das habe ich auch in Israel bemerkt, aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten dort, dass man eint, dass die Israelis von ihrer Seite aus keinen Kontakt zu Arabern wünschen. Also mehrheitlich ist mir einfach so aufgefallen, keinen Kontakt. Man lernt auch kein Arabisch in der Schule. Dass man sagen kann, man ist mitten im Nahen Osten, warum ist nicht die erste Fremdsprache Arabisch? Arabisch und Englisch kann man ja lernen, warum denn nicht? Dann kann man sich mit allen verständigen, die dort sind. Und von den Palästinensern, und das ist oft so bei Völkern, die sich als benachteiligt oder geknechtet fühlen, ist das Interesse an Kontakt relativ groß. Also überhaupt in Kontakt zu treten, überhaupt gesehen zu werden. Das heißt, Kontaktangebote, und das ist auch immer wieder das, was man hat feststellen können, auch mit den Palästinensern, wurden immer relativ warmherzig aufgenommen, wenn es die überhaupt mal gab. Weil die Grundlage in Israel ist einfach ein Ignorieren der Araber um sich herum. Das ist, und dieses Ignoriertwerden ist an sich auch, das macht was mit den Menschen, die so ignoriert werden, dass da diese Barriere besteht. Das ist das, was mir erstmal rein menschlich aufgefallen ist. Ansonsten gibt es ja, und das weiß auch jeder, der sich mit der Region beschäftigt, zwei sich als jüdisch-religiös verstehende Großlager. Das eine ist das Ultraorthodoxe, was die Besiedlung Israels, also Besiedlung des Nahen Osten und die Gründung von Israel ablehnt, weil es ist als riesige Gefährdung der Juden durch, man versucht, den Messias zu erzwingen, bedeutet, und das soll man auf gar keinen Fall machen, das soll sofort wieder abgebaut werden, die Juden sollen keinen Staat bekommen, sondern es soll der echte Messias erst auftreten und der gründet den Staat dann im Rahmen der Einleitung des messianischen Zeitalters, und wer irgendwas vorher versucht, das ist des Teufels, das ist auf gar keinen Fall. Das ist also das eine Lager, die sind auch stramm gegen den israelischen Staat. Das sind diejenigen, die dann auch im Iran vorsprechen gehen und so weiter. Und das andere Lager sieht den Akt der Besiedlung Israels als messianische Erfolgsgeschichte. Alleine schon, dass im Sechstagekrieg eben dann der Sinai und das Westjordanland und Gaza hinzugekommen ist. Dieser Erfolg wird gedeutet als: Gott ist mit uns, Gott will, dass wir erfolgreich sind, wir kommen dem messianischen Zeitalter immer näher. Dahinter stehen nochmal die ganze christlich-zionistische Fraktion mit, die haben alles vorbereitet für einen dritten Tempel, da ist ja schon, die Baupläne sind da, die Roben für die Priester, das ganze Zubehör, es wird sogar eine Kuh gezüchtet, eine spezielle rote Kuh, die da so absolut perfekt ist, die da als erstes geschlachtet werden soll. Also es gibt einen gigantischen Aufwand, der betrieben wird, mit Hilfe auch amerikanischer Christen, tatsächlich ein messianisches Zeitalter dort einzuleiten. Und wenn wir uns mal überlegen, wie krass das ist ein gigantischer Gedanke. In Jerusalem, das fast viele nicht wissen, gibt es ein sogenanntes Jerusalem-Syndrom. Das habe ich gelernt damals, als ich in Israel war, in einem Zusatzkurs oder Psychologie in hebräischer Sprache, als ich meinen Ulpan dort gemacht hatte. Und was ist das Jerusalem-Syndrom? Also jemand läuft durch Jerusalem, das sind ungefähr zu 80% amerikanisch, also westliche, sagen wir mal, Protestanten und zu 20% in etwa Juden. Die laufen durch Jerusalem und ab einem bestimmten Punkt denken, sie sind irgendein biblischer Charakter. Wir sind beliebt, König David, Jesus, Elias, was auch immer, eine der Figuren, ja. Ziehen sich dann einen Laken an, buchstäblich, und stehen dann in der Altstadt und predigen. Als ich da war, gab es unten eine Frau, die war ein Elias, und ich hatte auch bei mir um die Ecke wohnen einen König David. Das war sozusagen einigermaßen skurril. In mir ist auch, ich habe auch eine Vermutung, wo die wahrscheinlich durchticken. Nämlich da gibt es hinter dem, das muss ich mal vorstellen, es gibt das Shaar HaChamim an der Hinterseite des Tempelbergs. Das ist zugemauert. Davor ist erst ein muslimischer oder ein jüdischer Friedhof, dann ein muslimischer Friedhof, das kann ich jetzt auch umgekehrt, vielleicht ist auch umgedreht. Und dann direkt dahinter der Gethsemane. Und das ist alles in einer Luftlinie ausgerichtet auf dieses Shaar HaChamim. Und dieses Tal ist eigentümlich biblisch. Das ist so ganz leer und archaisch und hat so eine Kraft. Und ich meine Vermutung ist, dass wenn die Leute da stehen, diese jahrhundertealte, jahrtausendealte Hoffnung auf dieses Besondere, diesen letztendlichen Menschheitsdurchbruch, der da geschehen soll, an genau diesem Tor, an diesem Tor der Barmherzigkeit, dass der Messias dort einreiten soll in die Stadt, was eben zugemauert ist, dass da was passiert mit den Menschen. Und das war mir damals klar, als ich dort gelebt habe. Israel funktioniert als stehende Psychose. Also es ist ich habe die Menschen gedanklich gesehen als psychotisch, also die Religiösen als psychotisch wahrgenommen, und zwar alle Parteien als psychotisch wahrgenommen. Die sich religiös verstehen und die auf dieses Ereignis so stark blicken. Komischerweise aber, wenn man sie in Ruhe lässt, das ging ja auch jahrhundertelang in ihren Blasen, geht es ja. Die können dann ihre Gedanken haben, die sie eben haben, ohne sich deswegen notwendig alle umbringen zu müssen. Und das Interessante ist ja, dass in Israel ganz von alleine zwei Gruppen sich wieder regenerieren, am stärksten vermehren. Das eine sind die Ultraorthodoxen und das andere sind eben auch die arabische Bevölkerung. Und das sind ja beides die ursprünglichen Bewohner Palästinas. Also es gibt in dem Land selber auch eine Art, natürlichen Druck, den Status quo ante wiederherzustellen. Aber ja, würde ich davon ausgehen, dass diese von der religiösen Seite her in der Lage sind, einen Friedensschluss zu halten, halte ich es Stand jetzt für unwahrscheinlich. Ich halte es für sehr wünschenswert. Ich würde eine Kantonalisierung von Israel für sehr machbar halten, dass man den verschiedenen religiösen Gruppen ihre eigenen Kantone zubilligt, in denen sie autonom leben können. Also Schweizer Lösung für das Land aus meiner Sicht ist dasjenige, was sich historisch bewährt hat im europäischen Beispiel, um Religionskriege zu befrieden. Aber halte ich es für wahrscheinlich Stand jetzt? Schwierig. Wir können nur hoffen auf den Überlebenswillen am Ende.
Ich habe immer mal wieder nach links hinübergeschaut und Herr Schönbach, Sie haben mehrfach den Kopf geschüttelt. Was ist Ihre Gegenthese bzw. Ihre Kritik an den Ausführungen?
Na, die Ausführung ist richtig. Ich sehe das genauso, wenn es um die Frage der religiösen des Ausgleiches geht und die Frage des Friedens möglich. Das sehe ich genauso wie Frau Kirchhoff. Ich habe das erste Mal den Kopf geschüttelt, wenn Sie eröffnen, man hasst Israel und die Juden wegen der vielen von ihnen angefangenen Kriege. Stimmt nicht. Das wäre jetzt meine. Man würde sagen, okay, 1948, den wirklichen Krieg, den sie wirklich begonnen haben und den sie natürlich dann genauso wie die Engländer und die Franzosen von Russen und beziehungsweise der Sowjetunion und den Amerikanern zurückgepfiffen wurden, war die Geschichte am Suezkanal. Der Sechstage, wir brauchen das jetzt nicht alles aufzuzählen, aber wenn die sagen, die vielen Kriege, die sie angefangen haben und deswegen werden sie gehasst. Wir können in der Tat, ich glaube, das gilt aber für alle Interessierten hier, genau wie hier oben, uns gegenseitig bewerfen mit den jeweiligen Informationen, die wir haben. Es gibt, und wir unterhalten uns ja sicherlich auch alle in unserem Umfeld mit dem einen oder anderen Muslim, mit dem anderen, falls man Gelegenheit dazu, einem Juden oder einem Christen. Es gibt durchaus viele Muslime, die sagen, es fängt eigentlich an schon mit Ismael und Isaak. Und der Frage des ewigen Opferstatuses der verweigerten ersten Ehe und des verstoßenen Ismael. Ich denke einfach, jetzt behalten Sie bitte Ihre faulen Eier und die Äpfel bereit, um mich zu bewerfen. Aber der entscheidende Punkt aus meiner Perspektive ist, es ist natürlich irgendwo auch Henne und Ei. Ich will das nicht zu lapidar machen, aber wenn man sagt, wann fangen wir an? Nach dem Zweiten Weltkrieg, Teilungsplan 47, 48, der Staat Israel wird ausgerufen. Was passiert? Sie werden erstmal überfallen. Und alle möglichen Leute versuchen, sie eben ins Meer zu treiben. Das geschieht immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, versuchen Sie, das ist dieselbe Geschichte vorher bei Ukraine und Russland, mir missfällt es, einfach aus, ich denke mal, meiner Lebenserfahrung, vielleicht ist es auch militärisch weniger auf der Metaebene, ich glaube, ich könnte da mithalten, aber tatsächlich auf der geopolitischen und auf der strategischen Ebene vor Ort. Der entscheidende Punkt ist, wenn wir jetzt dann wirklich nur nach 48 denken oder nach dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir es mal ganz allgemein, Israel kann sich nicht leisten, einen einzigen Krieg zu verlieren, dann sind sie wie weg. Jetzt könnte man sagen, die Amerikaner werden dafür sorgen, dass das nicht passiert. Davon gehe ich eigentlich auch aus. Ehrlich gesagt hoffe ich das natürlich auch. Und ich finde auch, dass wir Deutschland eine besondere Verpflichtung haben. Das bedeutet nicht, dass wir alles gutheißen. Und wir hatten hier im Vorfeld schon eine hitzige Diskussion, was manche Dinge, die in Israel passieren, sind ganz fürchterlich. Das wissen die auch selbst. Das ist auch nicht in Ordnung. Aber ich denke, es gibt, genau wie in der Russland-Ukraine, es gibt ja noch so viele andere Kriege, auf die sich niemand interessiert. Da gibt es noch viel mehr Tote und Schlachten und unfassbare Dinge. Aber die einen, bleiben wir mal bei Russland, es sind alles Schwarz, es sind alles Bestien. Putin ist verrückt und der ist morgens aufgewacht und hat gesagt, ich greife jetzt Europa an. Und auf der anderen Seite haben wir Ukraine, Zelensky und die ukrainische Armee. Die sind nur gut und wir als Westler sind sowieso die Größten. Etwas, was in der Diskussion hier oben und immer wieder reinkommt, es ist etwas, aber da vielleicht bin ich auch als Soldat zu nüchtern. Die größte Gefahr, die wir immer in Politik haben, ist, wenn Moral oder Moralismus hineinspielt. Es muss nüchtern, es muss kalt, nüchtern kalkuliert werden und geopolitische Interessen müssen ausgeglichen werden. Dort, wo Religion, egal von welcher Seite, da mache ich nichts groß und nichts für schlecht, wo Religion hineinspielt, wo historische Ressentiments, ich meine, wir Deutschen sind immer gleich dabei und sagen, am 8. Mai hat die Geschichte aufgehört zu existieren. Und Ich kann nur sagen, ohne Dönches zu erzählen, ich habe mal mit einem serbischen Offizier zusammengearbeitet, der mir immer noch erzählt von den Schlachten an der Brücke von Srebrenica oder die Schlachten eben auf dem Amselfeld und wie man es denn sein könnte, dass man das Amselfeld, der Urmythos der serbischen Nation und Identität ihnen auszuentreißen mit dem mit Hilfe der Europäischen Union und der NATO, das wird immer wieder auf dem Balkan ein Problem sein. Und so gibt es das in überall Ländern, das ist da unten im Nahen Osten besonders. Ich plädiere nur dafür, es gibt nicht nur die Guten und nur die Bösen. Und wenn man jetzt von Israel spricht, dann darf ich nur sagen, seien Sie alle ehrlich und überprüfen Sie sich. Nordafrikanische und arabische Sunniten, egal in welchem Land dieser Welt, verursachen sie Probleme. Sie sind überall. In Neuseeland wird in Christchurch eine Bombe gezündet. Und wer ist es? Ich will damit nicht sagen, dass die alle schlechte Menschen sind, aber sie sind manchmal auch, sie sind mit uns inkompatibel. Und diese beiden Menschengruppen dort unten sind auch inkompatibel. Insofern, ohne dass jetzt die Frage, wie man, wir am Westen wissen ja immer am besten, wie andere sich selbst zu regieren haben. Es ist ein jüdischer Staat. Das kann man gutheißen, das kann man nicht gutheißen. Es ist aber ein Status quo. Und ich kann gut verstehen, dass Juden in ihrem jüdischen Staat, insbesondere nach den Erlebnissen, die sie gehabt haben, es gibt ja noch Menschen, die das erlebt haben, dass die alles dafür tun und für das nie wieder plädieren, dass sie in der Politik darüber hinausstoßen und darüber hinaus auch in ihrem Namen, obwohl sie das nicht wollen, auch Verbrechen begangen werden, ist völlig unstrittig. Aber ich denke, wir sollten uns gerade, wir Deutschen, etwas zurückhaltender sein.
Gabriele, was entgegnest du dem?
Also ich kann zum Beispiel schon mal sagen, ich komme aus einer jüdischen Familie und es ist nicht zwingend, dass Juden borniert sein müssen. Und auch nicht zwingend, dass man auf diese Weise einen Staat irgendwo hinsetzt. Das ist keineswegs zwingend. Da sind eben viele politische Ursachen, die dazu geführt haben. Und die ganze Welt hat, da hat Gwendolyn auf jeden Fall recht, mit großer Neigung und Hingabe diesen entstehenden jüdischen Staat begleitet. Aber die Nakba war nun mal das Erste, was die Palästinenser erlebt haben. Meine Mutter zum Beispiel kam aus dem Libanon zurück und sagte, sie war im schönsten Land der Erde. Weil es so schön war, weil es dort die griechische Kultur gab, die arabische Kultur, weil alle miteinander gelebt haben. Da haben die Israelis aus meinem Verständnis heraus einfach gar nichts zu suchen. Sie haben genug eigene Probleme. Nur jetzt steht Israel vor Damaskus. Da haben sie nun mal nichts zu suchen.
Nur mal ganz kurz dazwischen. Die Nakba, ja. 750 bis 1 Million vertriebene Palästinenser oder Gegangene und 4,5 Millionen Juden aus arabischen Staaten vertrieben. Nur mal so, das eine Unrecht hebt das andere Unrecht nicht auf.
Nein,
das wissen wir. Das
und
wir
vor allen Dingen, Entschuldigung bitte, da muss ich wieder mit der Familie eingreifen. Es gibt einen wunderbaren Film, Vergesset Bagdad, wo vier jüdische Bewohner Bagdads ihr Leben in Israel schildern und die diese Vertreibung überhaupt nicht glauben und die nach Israel gekommen sind und dort konstatiert haben den israelischen Rassismus. Das wird in diesem Film sehr einleuchtend und auch mit Humor geschildert. Und es gibt so viele innere Widersprüche, die dort gelebt werden. Da müssen wir gar kein Urteil haben. Wir müssen auch nicht Israel in dem Sinn verteidigen. Das ist keine deutsche Aufgabe. Die Israelis verteidigen sich schon selbst. Ja, das machen die einfach. Da sind die auch zu in der Lage. Und was ich monieren möchte, ist der weltherrschaftliche Anspruch des Westens. Und zwar grundsätzlich. Wir wollen alles regeln nach irgendeinem Bild. Und die Vorstellung, dass wir etwas überhaupt nicht zu regeln haben, die könnten wir mal lernen.
Absolut. Frau Leukefeld, wenn ich das richtig gesehen habe, ging das eine oder andere Mal Ihre Hand hoch. Führen Sie doch gerne noch Ihre Gedanken zu diesem
Themenkomplex. Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf. Also das Thema, das ist... dafür reicht nicht mal ein Wochenendseminar. Und insofern möchte ich, also ich bin der Meinung, dass wir in Europa und speziell in Deutschland gut beraten wären, wenn wir in die eigene Geschichte zurückgucken. Ich sehe diesen Konflikt in der Region als etwas, was gefördert wurde durch die ehemaligen imperialen Kolonialstaaten Europas. Und die Folgen dieser jahrhundertelangen Kolonialgeschichte, die Folgen sind nicht damit getan, dass man einige Goldbüsten im bunten Kleid in Afrika überreicht. Es geht darum, dass man die eigene Schuld, die sich ja in diesen Ländern auf ganz vielfältige Weise, also die Folgen dieses Eingreifens in den anderen Ländern, dass diese Länder über Jahrhunderte hin mit den Folgen, über Generationen hin mit den Folgen zu kämpfen haben. Und also für mich ist auch die Entwicklung in der Levante, im Nahen und Mittleren Osten, ein Ergebnis von dieser Politik. Die Rolle, die Großbritannien gespielt hat, die Frankreich gespielt hat, die Deutschland, das Osmanische Reich gespielt haben, was sich im Ersten Weltkrieg also kulminiert hat. Die einen haben dann verloren, die anderen haben das Land, das Gebiet aufgeteilt und sie haben die Vorstellungen, die Menschen dort in der Region hatten, nämlich die arabische Nationalbewegung, hintergangen. Sie haben sie benutzt, um dass sie mit ihnen kämpfen gegen den jeweiligen anderen Gegner und sie haben sie dann hinterher verraten, indem sie sozusagen das Land, was ihnen gar nicht gehörte, erstmal aufgeteilt haben und dann ein neues Land, einen neuen Staat dort sozusagen ermöglicht haben durch die Balfour-Erklärung. Es gibt eben diese Dokumente, die das auch nachweisen. Und ein britischer General, da wir ein Militär unter uns haben, also das finde ich wichtig, weil es stimmt ja, dass die Militärs oft die Situation sehr nüchtern einschätzen, oft besser als engagierte Akteure. Der war bei den britischen Truppen, die von Alexandria aus auf Jerusalem marschiert sind im Ersten Weltkrieg. Es gab ja allein in Gaza 3 Schlachten um Gaza zwischen den Briten, die Unterstützung hatten von jüdischen Sondereinheiten, die in der britischen Armee ausgebildet und gekämpft haben, und von australischen Soldaten, die also sozusagen aus dem Imperium, aus Großbritannien dahin geholt wurden. Und auf der anderen Seite die Osmanen, die beraten wurden von den Deutschen. Die haben ja also seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts praktisch die türkische Armee mit ausgebildet und waren bei etlichen Feldzügen in der Region dabei. Und diese 3 Schlachten führten dann dazu, dass die Osmanen sich dann auch zurückgezogen haben. Gaza war mehr oder weniger verwüstet und die Briten sind eingezogen nach Jerusalem und haben damit sozusagen ihren Anspruch als Mandatsmacht in der Region auch gefestigt. Und einer der Generäle, der in dieser Armee dabei war bei diesem Feldzug, der hat einen Kommentar abgegeben nach der Pariser Friedenskonferenz. Das ist der Titel eines hochinteressanten Buches, das leider nicht in Deutsch übersetzt worden ist. Er hat gesagt, they wanted, mit dem Ersten Weltkrieg haben sie versucht, einen Krieg zu führen, um alle Kriege zu beenden. Das war die Vorstellung damals, vor allen Dingen auch von den Amerikanern, die ja da neu eingetreten waren in diese internationale Auseinandersetzung. Und was sie geschafft haben, war ein Frieden, der jeden Frieden unmöglich macht. A peace to end all peace. Und das ist ein geflügeltes Wort in der Region. Und deswegen sage ich, man muss auf die europäische Geschichte in der Region gucken und sich fragen, welche Fehler sind gemacht worden, welche Fehler sind wiederholt worden. Da gibt es eine lange Liste. Ich empfehle den Film Palästina 36 sich anzusehen, der eben halt die Entwicklung in den 30er Jahren und vor allen Dingen 1936 auch beschreibt. Natürlich ein Spielfilm, halb dokumentarisch, aber da ist sehr viel auch Informationen drin, die sehr nachdenklich macht, auch zum Verhältnis der Briten zu den Palästinensern und der Briten und der jüdischen Siedlerpolizei, die damals mit den Briten zusammengearbeitet hat. Deswegen finde ich, man muss tatsächlich Zeit haben und man muss auch offen sein für die Vergangenheit und für die Fehler, die gemacht worden sind. Und da sehe ich einen Ansatz auch hier bei uns ganz klar.
So.
Es tut mir leid, dass es so lang ist.
Nein, vielen Dank für diesen wirklich wichtigen geschichtlichen Kontext, der zum Verständnis der Gegenwart, denke ich, dazu beitragen kann. Und ich möchte in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit so langsam zum Abschluss kommen, damit dann auch noch Sie, liebes Publikum, Ihre Fragen stellen können. Und ich möchte zum Anfang zurückkehren zum Titel dieses Buches, Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ein Zitat von Hölderlin, und es beschreibt die Gegenwart sehr treffend, wie ich finde, denn die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, die Gefahr, dass womöglich in Nahost oder in der Ukraine ein großer Krieg ausbricht, der für uns alle existenziell bedrohlich werden könnte, diese Gefahr, sie ist so groß wie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Und gleichzeitig entstehen aber ganz viele Projekte, Bewegungen, und auch dieser Abend ist bezeichnend für das Rettende, was entsteht. Und daher würde ich gerne von Ihnen und von euch zum Abschluss in wenigen Worten gerne wissen, Florian, du darfst gerne anfangen, was ist denn das Rettende, das Hoffnungsvolle, das, was dir Optimismus gibt in Zeiten der Finsternis?
Ich glaube, mein letzter Beitrag hier war ja auch eher einer, dass ich eher düstere Zeiten am Horizont sehe, die nächsten Jahre. Also klar ist es so, was Frau Leukefeld ja auch schon angesprochen hat, so ein bisschen die Pfadabhängigkeit, dass man weiß, egal wie schlecht es läuft, es ist zumindest meistens in der Menschheitsgeschichte, ist es dann auch wieder besser geworden. Aber in der aktuellen Verfasstheit, sowohl was den Nahen Osten angeht, als auch Russland und Ukraine oder auch einfach die Verfasstheit Europas, sehe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass sich das irgendwie verbessert. Und ich würde vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote haben, weil ich habe 2009 ein halbes Jahr in der Westbank gelebt. Und da habe ich, in Nablus einen alten linken Gewerkschaftler getroffen, und der hat mir erzählt, nur um es mal runterzubrechen, die Realität in den letzten 3 Jahrzehnten in der Westbank. Und der hat mir erzählt, sie hatten auch immer ein schwieriges Verhältnis sozusagen zu den Israelis oder zu den jüdischen Israelis. Aber am Wochenende sind sie irgendwie zusammen am Strand gegangen und gesagt, hey, die essen dasselbe wie ich, die Familien sehen fast aus wie ich. Und da war so eine zivile Normalität da. Und er meinte, aber seit spätestens der zweiten Intifada und als die Israelis alles zugemacht haben, dass die Kinder, also alle wirklich, also auch noch unsere Generation, alle, die in den letzten 30 Jahren kennen Israelis ausschließlich als Besatzungssoldaten. Und ich glaube, wenn man in der Westbank gelebt hat und gerade in der C-Zone, dann sieht man auch, da hast du irgendwelche 17-, 18-jährigen israelischen Soldaten, die da 3 Jahre Militärdienst machen, sich zu Tode kiffen und zu Tode langweilen und wirklich die absurdesten Sachen in diesen palästinensischen Dörfern machen. Also worauf ich hinaus will, ist, das ist auch dort so verfangen, weil du einfach mittlerweile 3 Jahrzehnte Generation hast, wo Palästinenser Israelis nur noch als Besatzungssoldaten erleben und Israelis zum großen Teil auch genauso, weil fast jeder Israeli leistet Militärdienst in den besetzten Gebieten und sieht dann zum großen Teil vom hasserfüllten Kind bis zum hasserfüllten Opa auch nur diese Art von Palästinenser. Und das ist etwas, was auch kaum aufzubrechen ist. Also in dem Sinne gebe ich dann weiter in der Hoffnung, dass es ja auch noch positiveren Input gibt an diesem Abend.
Dann übergebe ich das Wort an Gwendolyn. Gwendolyn, was gibt dir Hoffnung in diesen politisch dunklen Zeiten?
Also generell, auch hier wird wieder Schiller zitiert, das sage ich auch oft. Der schillerianische Optimist glaubt nicht, dass alles gut gehen wird. Er weiß, dass nicht alles schief gehen kann. Das ist erstmal ein Unterschied. Es kann nicht alles schief gehen, das kann man sicher wissen. Das ist schon mal der erste Punkt. Und jetzt an der Stelle will ich mal sagen, was gibt mir Hoffnung? Ich habe, als ich in Israel gelebt habe, das war 2005 und 2004 war ich viel da, ich hatte damals einen israelischen Freund. Und ich habe mit einem, der war im Militärdienst und er hatte einen Freund, den Ran Rosen, der auch eine deutsche Familie, ein sogenannter Jecke war. Und mit Ran hatte ich damals viel gesprochen über Gandhi, weil ich hatte mich sehr intensiv mit Gandhi beschäftigt gehabt und hatte übrigens den auch dann in Jerusalem gelesen auf Hebräisch. Das war meine Übungslektüre, also eine hebräische Übersetzung von meiner Geschichte mit meinen Experimenten mit der Wahrheit von Gandhi. Und ich hatte Ran davon erzählt und er sagte, okay, das probiere ich aus tatsächlich. Der ist an einem Treffen plötzlich zu mir gekommen, Gwendolyn, ich habe es ausprobiert. Na, was hast du denn gemacht? Er war in Nablus tatsächlich als Besatzungssoldat, wie soll man es anders nennen? Also er war als Soldat dort eingesetzt. Er war einer derjenigen, die Arabisch gelernt hatten, also die sich auch austauschen konnten. Und er hat dann irgendwann gesagt, einfach auf Arabisch rüber, ich gehe jetzt hier an den Rand von der Straße. Auf der Straße gab es eine typische Situation, Jugendliche und Kinder schmeißen Steine, israelische Soldaten schießen mit Plastikgeschossen dagegen. Das war also eine stehende Welle der Aggression. Und er ist an den Rand der Straße gegangen und hat gesagt und auf Arabisch rüber gesagt, hier, ich lege meine Waffe hin, hier am Rand können wir nur reden, wenn ihr wollt. Ja? Und ich werde nicht schießen. Und es hat sich nach einer Weile ein palästinensischer Junge zu ihm gesetzt und hat angefangen zu reden, war neugierig, was anderes passieren kann. Und als ein anderer palästinensischer Junge in die Nähe kam von den beiden mit einem Stein, um auf Ran zu schmeißen, hat der palästinensische Junge dem gesagt, nein, nein, wenn du Steine schmeißen willst, geh in die Mitte der Straße, hier reden wir nur. Das war also instantan da. Wir unterschätzen das menschliche Herz und auch das, was ich jetzt mal sagen würde, Kontaktimprovisation. Es gibt alle möglichen Ideologien, die verbieten einem in der Regel Kontakt zu allem Möglichen. Wir haben auch ganze politische Ideologien, die sind voll davon, Kontakt zu verbieten. Muss man sich nicht dran halten?
Liebe Gabriele, was gibt dir in diesen Zeiten Hoffnung?
Na, zum Beispiel Gwendolyn Kirchhoff. Das ist ein sehr schöner Satz. Ich kann den nur bestätigen und ich sag, wir Menschen, wir sind eben, ja, ich zitiere Aristoteles, weil ich das gerade neulich gemacht habe. Wir Menschen lernen durch Nachahmung. Sonst könnten wir nicht überleben. Und wir müssen die richtigen Situationen finden, die wir nachahmen. Zum Beispiel die Nachahmung von Gandhi war in dem Fall zielführend. Und wenn wir, ich glaube, wir in Europa werden hoffentlich in den einzelnen Ländern die momentane Kulturvergessenheit, das Schleifen der europäischen Sprachen, das Schleifen der deutschen Schulen, das Schleifen der Universitäten. In meinen Augen gibt es einen sehr großen aufklärerischen kulturellen Verlust. Und ich hoffe sehr, dass wir in Nachahmung anderer Situationen das nicht aushalten und dann uns doch versuchen, kulturell und historisch anders zu orientieren und unsere eigenen Grenzen verstehen, aufhören, Allmacht zu produzieren. Also Allgemeinwissen statt Herrschaftswissen.
Herr Schönbach, der Stab geht an Sie.
Ja, das ist jetzt das Problem, hier einen goldenen Satz zu finden. Das ist eigentlich alles gesagt, aber nicht von jedem. Vielleicht, wenn Sie sich erinnern mögen, wir Älteren kennen aus den 80er Jahren noch ein Lied. Das heißt, ich weiß leider das Lied, den Titel nicht mehr, aber Sie können sich vielleicht noch erinnern, Herr, Mr. President. Und dann geht es darum, nach dem Motto, die Ansprache, auch Mr. Gorbatschow wants to see his kids live and survive. Also ich glaube, dass das Hoffnung darin besteht, dass am Ende jenseits der Moral, jenseits der Religion, jenseits dieser Herrschaftsansprüche, die wir haben, am Ende irgendwo diese Angst, leider muss es manchmal Angst sein, aber diese Hoffnung überwiegt und man dann zurückkehrt zum Vernunft. Die Vernunft, die Ratio ist das Einzige, was uns letzten rettet. Und deswegen hoffe ich auch, und wenn es nur daran liegt, dass ich einfach nur meine eigenen Kinder eben erwachsen werden, sehen werden möchte. Und ich glaube, das ist das, was am Ende zählt. Und das, glaube ich, herrscht in uns allen.
Ein Appell an die Vernunft und die Ratio. Frau Leukefeld, die abschließenden Worte gehen an Sie.
Also, was ich gelernt habe, meine Arbeit in den vielen Jahren, wo ich jetzt in der Region bin, habe ich sehr viel gelernt, auch über Deutschland. Und ein Punkt finde ich sehr wichtig, dass wir dort eigentlich nichts zu suchen haben, außer wenn wir uns informieren wollen über die alte Geschichte, über Kochrezepte, wenn wir wandern gehen wollen in der Region, die wunderbar ist, ob man in der Wüste wandert oder durch die Berge. Wir müssen als Europäer, als Deutsche ein anderes Verhältnis entwickeln zu den Menschen in anderen Ländern. Ein Kollege, ein polnischer Redakteur, Kapuczynski, der hat das mal so ausgedrückt, wenn er irgendwo hingefahren ist, dann hat er sich immer überlegt, er hat sich natürlich informiert vorher, dann hat er sich überlegt, wie begegne ich denn dem anderen? Das heißt, als Journalist oder Journalistin muss man erstmal offen sein und zuhören. Und ich finde, das müssen auch Gäste, Touristen, und das müssen eigentlich auch Diplomaten von Regierungen. Die deutschen Diplomaten sind darin heutzutage nicht mehr so gut, wie sie es mal waren. Sie konnten mal besser zuhören. Aber früher ging es um Verständigung, heute geht es um Geschäft. Und ich glaube, da müssen wir auch die Augen nicht vor zumachen, dass es eben halt ganz klare Interessen gibt. In der Politik hat man keine Freunde, sondern es geht immer um die Interessen. Was ich in der Region gelernt habe, oder was ich damit sagen will, ist, man muss der eigenen Regierung, der eigenen Politik gegenüber als jemand in diesem Land, wenn man ein anderes Zusammenleben, eine andere Welt haben möchte, ein anderes Zusammenleben haben möchte, muss man skeptisch sein. Man muss hinterfragen, die eigenen Politiker, die eigenen Leute sozusagen, muss man hinterfragen. Und was ich auch gelernt habe in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, ist, dass es dort in unterschiedlichem Ausmaß aber ein großes Bewusstsein gibt über die eigene Kultur und Identität, wenn wir das mal hier ins Spiel bringen wollen. Im Arabischen gibt es die Standfestigkeit zu Mut. Das ist gerade von den Palästinensern also ein wichtiger Aspekt, standfest sein und zu sagen, dieses ist mein Land, hier ist meine Geschichte. Wer in guter Absicht kommt, ist willkommen und ein Gast. Und wir teilen das Wasser, was wir haben, mit ihnen. Das ist eine Regel bei den Wüstenvölkern, dass wer immer Wasser braucht, die Brunnen und die Oasen, die es gibt, nutzen kann. Aber wer mein Land besetzt, ist mein Feind. Und das habe ich also jetzt gerade im Libanon von sehr unterschiedlichen Leuten gehört. Von Leuten in den drusischen Bergen, die genauso wie von Leuten in Tyros, also ein Kollege, auch ein Journalist, der im Augenblick mit Inlandsvertriebenen arbeitet, der hat zu mir gesagt, wenn Sie uns verstehen wollen und unsere Geschichte, dann lesen Sie über die Geschichte. Da hat er recht, da war ich vorher auch schon drauf aufmerksam gemacht worden. Aber was mit Israel passiert jetzt, das ist nicht unser Problem. Israel, wir waren nicht diejenigen, die die Juden aus dem Land getrieben haben und umgebracht haben und sie nicht haben wollten. Tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber das waren Sie, also Europa. Und das Problem, was hier haben, das ist daraus entstanden in diesem Ausmaß. Und er hat noch was gesagt. Er hat gesagt, eigentlich haben wir uns hier Europa immer nahe gefühlt. Es gibt auch viele Familien, die Angehörige in europäischen Ländern haben, nicht nur aus dem Libanon, auch aus Palästina, aus Syrien, aus Irak, also die ganzen Gebiete. Aber, sagt der Kollege in Tyros, wir sehen jetzt hier niemanden von denen. Wo sind sie denn, wenn es uns schlecht geht? Wo sind sie, die wir eigentlich für unsere Vorbilder gehalten haben? Ich finde, was dort geschieht, hält uns den Spiegel vor. Ja, unserem Deutschland, unserem Europa, das immer von Menschenrechten und allem spricht. Aber in dieser Situation jetzt in den letzten Jahren es zugelassen hat, dass nicht nur das internationale Recht geschliffen wird, dass so viele Kinder, Frauen getötet werden, dass Dörfer, Häuser, Krankenhäuser, Schulen zerstört werden. Dass das alles passieren konnte, liegt auch daran, dass unsere Politiker und auch unsere Medien, ich habe da auch ganz klar eine Frage an unsere Medien, dazu schweigen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man hier hat und wo man unbedingt auch lernen kann von den Leuten dort, Standhaftigkeit zu zeigen, zu sprechen, nicht den Mund zu halten, sondern zu widersprechen auch.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie und an euch. Aber jetzt möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Karin Leukefeld, Kai Achim Schönbach, Gabriele Gysi, Gwendolin Kirchhoff und Florian Warweg für diese tolle Diskussion. Vielen Dank.